Also nochmal. Also ich würde euch gerne was erzählen über Shamatha Vipassana. Shamatha ist, wie ich vorhin schon sagte, das ist der konzentrative Aspekt der Meditation, und Shamatha und Vipassana gehören zusammen. Wir müssen es tatsächlich so sehen, dass wir nicht nur Achtsamkeit üben. Achtsamkeit und dann eben Vipassana auch, das führt zu Erkenntnis, zu Untersuchung, zu Klarheit, zur Entwicklung von Weisheit. Shamatha ist das, was wir häufig mit Konzentration übersetzen. Aber ich finde die Übersetzung ruhiges Verweilen viel, viel besser. Ja, Shamatha ist etwas, wo wir in ein ruhiges Verweilen kommen, das hat nicht so was Rigides wie dieses Wort, was Konzentration ja häufig bei uns auslöst. So, Konzentration ist etwas so, wo wir das Gefühl haben, da müssen wir uns anstrengen und zusammenreißen und da steht jemand hinter uns und passt auf, dass wir nicht unkonzentriert sind und so weiter. Aber das hat überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was wir Samadhi nennen. Also Samadhi ist auch ein Wort für Konzentration. Sondern dieses ruhige Verweilen im Geist ist etwas, was eigentlich ein sehr freudvoller Zustand ist. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Also Sammlung, Samadhi, ruhiges Verweilen ist freudvoll. Und wir brauchen einen gesammelten, ruhigen Geist, um überhaupt tiefer schauen zu können. Also wenn wir einfach anfangen, hinsetzen, Augen zu machen und anfangen, über, sagen wir, Vergänglichkeit zu reflektieren oder über Anatta, über nicht selbst und über andere Aspekte so im Buddhismus, das kann man machen. Aber wenn unser Geist nicht gezähmt ist, wenn er hin und her springt und zwischendurch darüber nachdenkt, was man noch alles gleich einkaufen muss im nächsten Supermarkt und dann wieder über nicht selbst nachdenkt und dann wieder über die nächste Steuererklärung und dann wieder zurück zur Vergänglichkeit und dann überlegen, wie viel ist auf meinem Konto, kann ich meine Steuer überhaupt bezahlen, und dann wieder zurück zum, was weiß ich, achtfachen Pfad und so weiter. Also da haben wir einen ziemlich unkonzentrierten Geist. Und letztendlich erschöpft uns das, wenn wir nicht konzentriert sind. Ja? Und wir werden nicht wirklich tief schauen können, weil unser Geist so aufgewühlt ist, wenn er nicht in einem ruhigen Verweilen ist, sondern eher unkonzentriert ist. Und unser menschlicher Geist ist eigentlich von Natur aus erstmal nicht super konzentriert. Das ist eine Fähigkeit, die wir tatsächlich lernen müssen, sondern von Natur aus, also was sich über die Jahrtausende bewährt hat, ist eigentlich eher, wenn er nur kurze Aufmerksamkeitsspannen hat, weil man dann schneller so seine Umgebung ständig abchecken kann, ob irgendwo Gefahr lauert. Das ist das, so die Ausstattung, mit der wir eigentlich kommen. Aber wenn wir es lernen, uns zu konzentrieren, dann kann man diese Aufmerksamkeitsspannen durchaus sehr lange ausdehnen. Und es ist vielleicht gleich an der Stelle passend zu sagen, wenn wir lernen wollen, uns zu konzentrieren, dann ist das auch etwas, was sicherlich dadurch begünstigt wird, dass wir uns unsere Umgebung, in der wir praktizieren, so formell praktizieren, so einrichten, dass wir uns wohlfühlen und sicher fühlen. Gerade dieser Sicherheitsaspekt, der kann sehr hilfreich sein. Das heißt, also zum Beispiel dieses Szenario, ich stelle mir vor, ihr sitzt vielleicht in eurem Zimmer oder in eurer Wohnung, da sind auch noch andere so, und man hat zwar die Tür zugemacht, aber nicht abgeschlossen. Und zwischendurch merkt man, boah, es könnte jederzeit sein, dass jemand reinkommt. Das wird uns normalerweise davon abhalten, uns wirklich auf eine tiefere Konzentration einzulassen, auf ein wirklich ruhig und still werden einzulassen, weil man ja jederzeit erschreckt werden könnte dadurch, dass jemand anders reinkommt, ja, oder dass das Telefon klingelt oder sonst irgendwie was ist. Das heißt, man wird sich automatisch ein bisschen davon abhalten, sich wirklich zu versenken. Und von daher, weil unser Geist so, unser Gehirn ist so gebaut in gewisser Weise, und von daher ist es gut, so von der Umgebung her, wenn wir formell meditieren, dafür zu sorgen, dass wir uns wohl und sicher fühlen. Ja? So wohl, dass wir uns wirklich es erlauben können, ruhig zu werden, uns zu fokussieren, in ein ruhiges Verweilen zu kommen. Und also dieses ruhige Verweilen, das ist etwas, was wir üben sollten, immer und immer und immer wieder. Und ich werde auch die nächsten Tage in unseren Morgenmeditationen da verstärkt den Fokus drauf legen, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, was es bedeutet, so den Geist in eine natürliche Konzentration immer wieder kommen zu lassen. Am Anfang sind das vielleicht nur ein paar Minuten, die man das halten kann in der Stille, die dann ist. Aber das baut sich auf. Das ist wie ein Muskel, den man trainiert. Und wenn wir dann später, nach ein paar Tagen, anfangen mit Vipassana, dann haben wir da wirklich eine sehr gute Grundlage gelegt. Wir hören dann nicht auf mit Shamatha, aber wir haben da eine Grundlage, sodass wir immer wieder wissen, wenn wir sehr zerstreut sind, dann können wir wieder zurückkommen in das, was wir inzwischen über Konzentration gelernt haben. Ja, man kann sich das so vorstellen, als ob unser, also so wenn wir, also ein typischer Vergleich so ist eigentlich, dass wir uns einen See vorstellen, der umringt ist von Hügeln und schneebedeckten Bergen. Wenn ihr euch einen Augenblick Zeit nehmt, euch das vorzustellen, das ist ein See, drumherum sind Hügel und Berge und das ist so ein ganz klarer Bergsee. Ja? Und die umgebenden Berge, die sind ganz deutlich widergespiegelt und es kann womöglich schwierig sein zu unterscheiden, was der Berg ist und was ist die Reflexion der Berge auf der Oberfläche des Sees. Ja? Das ist so quasi der ideale Ausgangszustand. Und wenn dieser See nun aber von den Elementen aufgewühlt wird, also von, da ist ein Wind vielleicht oder vielleicht badet dann auch noch mal jemand da drin oder es regnet, schneit, hagelt, was auch immer. Der Wind, der See ist aufgewühlt. Ja, dann wird zunächst die Oberfläche unruhig und es ist nicht mehr länger möglich, die Reflexion der Berge zu sehen. Ja, das Bild ist dann zwar noch da, also da ist schon noch eine Spiegelung und Reflexion der Berge, aber lässt sich nicht mehr klar erkennen. Ja. Und wenn die Oberfläche so aufgewühlt ist und womöglich kleine Wellen da auch noch sind, dann kann man auch nicht in die Tiefe des Wassers schauen. Das kennt ihr auch. Also wenn ihr einen Augenblick überlegt, wie das ist, wenn man irgendwo an einem klaren Bergsee war und mal richtig tief schauen konnte, womöglich scheint auch noch die Sonne da rein, man kann tief in das Wasser bis auf den Grund schauen. Das ist ein sehr schöner, klarer, ruhiger Zustand. Aber wenn alles aufgewühlt ist, dann ist das nicht mehr möglich. Ja? Und dann ist womöglich auch der Grund des Sees aufgewühlt und dann wird auch noch das Wasser schmutzig und trüb. Und es wird traditionell gesagt, das ist so der Zustand unseres Geistes im Alltag, wo ständig diese Wellen da sind. Das ist nicht mehr so, dass es nur ist, wenn wir in schwierigen Zeiten sind, sondern man sagt, diese Wellen, das sind im Grunde genommen unsere Sinne, die den Geist immer wieder aufwühlen. Das heißt, alles, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder worüber wir nachdenken, das hält uns ständig irgendwie auf Trab. Das lässt uns nicht wirklich fokussiert werden und zur Ruhe kommen und klar werden, sondern wir sind immer mit diesen Eindrücken beschäftigt, mit denen wir zu tun haben und interpretieren die in irgendeiner Weise. Und dann werden dann auch noch unablässig Gedanken und Emotionen aufgewühlt. Das heißt also, dieses ganze Samsara, was da stattfindet, wo wir uns selber auch immer mit irgendeiner Form von Ich erleben und andere als eine Form von Du. Und es geht dieses Hin und Her, diese Welt der 10.000 Dinge von Samsara, das ist eigentlich etwas so, wenn wir da voll engagiert drin sind, dann haben wir normalerweise nicht den Zustand, wo wir klar und still in die Tiefe schauen. Ja? Und das ist etwas, was wir üben in der Meditation, denn dann erst können wir diese ganze illusionsgleiche Welt durchschauen. Im Dharma wird uns das immer wieder erklärt, dass das, was wir als gesetzt sehen, bei genauer Untersuchung gar nicht so gesetzt ist, wie es ist. Dass es auch nicht so unabhängig existiert, wie es erscheint, sondern das ist etwas, was uns wo wir uns womöglich irren. Also, und aufgrund unserer ständigen Abgelenktheit und dadurch, dass unser Geist nicht so fokussiert ist und klar sieht, interpretieren wir alles nach unseren eigenen Gewohnheiten, so wie wir schon immer die Welt gesehen haben. Ja? Daher kommt auch das, was wir auch in unserer westlichen Psychologie beschreiben, dass jeder eigentlich was anderes erlebt. Und wir erleben alle was Unterschiedliches, weil wir alle unterschiedliche Lebensgeschichten haben und unterschiedliche Überzeugungen haben und so weiter. Und dann sehen wir im Äußeren das, was wir im Inneren schon kennen und wovon wir abgelenkt sind. Aber diese Verzerrung, die stellt sich überall immer wieder ein. Und wir üben es in der Meditation, den Geist zu schulen, loszulassen, loszulassen, loszulassen und sich zu fokussieren. Das heißt, sich nicht mehr ablenken zu lassen von allen möglichen Gerüchen und Geräuschen und Klängen und was wir sehen und hören und fühlen und worüber wir nachdenken. Und so. Das ist nicht so, dass wir das wegtun und negieren, so, sondern wir verfolgen es einfach nicht mehr weiter. Wir lernen es, in ein ruhiges Verweilen zu kommen und zu fokussieren und eine gewisse Stabilität in den Geist zu bringen. Und interessanterweise ist genau das, also diese stabile, in gewisser Weise Unabhängigkeit, etwas, was ihn geschmeidig werden lässt. Also er wird nicht mehr hin und her gerissen, sondern kriegt eine eigene Stabilität. Da kommt Ruhe rein, da kommt mehr Klarheit rein. Und wenn wir dann lauschen, wenn wir dann in unsere Sinne hören, so, dann können wir die ganz anders wahrnehmen. Dann ist da viel weniger Verzerrung oder womöglich gar keine Verzerrung mehr drin. Und dann sinkt, also wenn das Wasser des Sees ruhig ist, dann sinkt der Schlamm zum Boden. Aber der ist dann immer noch da. Das heißt, da ist alles, was uns ablenken kann, auch unsere alten Überzeugungen, unsere ganze Weltbild, das ist alles noch da. Aber zumindest haben wir so angefangen, den Geist zu klären, und wir haben angefangen, den Geist zu stabilisieren durch die Samadhi-Praxis, die Samatha. Das funktioniert, das kann man üben. Es gibt unzählige Methoden und irgendeine wird für jeden von uns funktionieren und wir üben das nachher auch noch auf jeden Fall. Aber was dann, also was dann ist, das funktioniert nur so lange, wie wir es betreiben, sozusagen. Wir haben damit aber noch keine einzige Einsicht gewonnen. Das heißt, wir haben noch nicht wirklich verstanden, warum wir abgelenkt sind, warum wir leiden, warum wir immer wieder uns irren und so weiter. Wir haben noch nichts über die Welt und über unser eigenes Leben eigentlich gelernt, sondern wir haben dann bis dahin nur gelernt, uns zu konzentrieren. Ja, deswegen reicht Konzentration selber nicht aus, jedenfalls nicht nach buddhistischer Vorstellung. Wenn wir wirklich dem Siddhartha folgen wollen, dann müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. Dann müssen wir auch Vipassana lernen. Also Konzentrationspraxis ist eine notwendige Voraussetzung tatsächlich, um klar sehen zu können. Aber das ist keine hinreichende Sache, sondern wir müssen dann noch lernen, wirklich tiefer zu fragen. Wenn wir nur Konzentrationspraxis üben, dann können wir sehr große geistige Kräfte entwickeln, also alle möglichen übersinnlichen Kräfte und so weiter. Aber darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern der Buddha hat uns klar gemacht, dass es dann darum geht, wirklich mit Achtsamkeit den konzentrierten Geist zu öffnen und Fragen zu stellen, tiefer zu reflektieren, sich zu fragen, was bedeutet eigentlich Befreiung? Also ihr erinnert euch vielleicht, Siddhartha war ja konfrontiert worden mit Krankheit, Alter, Tod bei seinen Ausfahrten in die Stadt. Und das hat ihn enorm aufgewühlt, was das bedeutet. Und wenn wir für uns selber in unserem eigenen Leben darüber reflektieren, was bedeutet das, dieses Älterwerden? Was passiert mit unserem Leben? Ja, es ist nicht so einfach, das, damit zurechtzukommen. Also, wie reflektieren wir darüber? Was bedeutet es, mit Krankheiten leben zu müssen oder womöglich von lebensbedrohlichen Krankheiten gezeichnet zu sein? Was bedeutet es, dass wir alle sterblich sind? Was wird passieren, wenn wir sterben? Was bedeutet Sterben eigentlich tatsächlich? Und das ist etwas, was wir, also das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen. Also wir werden auch von den Dharma-Lehren immer wieder darauf hingewiesen, dass es dass wir das genau untersuchen sollen, weil es letztendlich um eine Freiheit geht, die ist jenseits von Geborenwerden und Sterben, aber die ist allem, was wir hier sehen und erleben, immanent. Wir sehen das nur nicht, weil wir immer so einen aufgewühlten Geist haben. Deswegen sehen wir nicht die Freiheit, die mittendrin ist. Deswegen sehen wir auch nicht unsere eigene Buddha-Natur. Deswegen sehen wir auch nicht, dass alle Dinge im Grunde genommen leer sind. Also diese Leerheit, Shunyata, ist ja ein großes Thema im Buddhismus. Das ist heute zu viel, das zu erklären, aber ich will es jetzt erwähnen. Wir haben einen so konditionierten Geist, dass wir eigentlich eben mit diesem Geist zunächst arbeiten müssen, ihn trainieren müssen, geschmeidig werden lassen, auch fein werden lassen, damit wir diese feinen Lehren überhaupt erfassen können. So, und dann darauf aufbauend entwickeln wir dann Vipassana, entwickeln wir dann Fragen, entwickeln wir dann Reflektieren. Und es geht dann so, in der buddhistischen Praxis ist wirklich wichtig, nicht einfach nur zu meditieren, sondern wir beschäftigen uns mit Dharma. Das heißt also, auch wenn ihr für euch praktiziert, ist es gut, wenn ihr auch was lest. Und ich hatte ja für diesen Kurs das Buch von Jack Kornfield, nee, gar nicht, von Joseph Goldstein empfohlen. Da gibt es zwei Bände dazu. Und es gibt jede Menge andere gute Bücher auch. Ihr findet ja auf meiner Website auch einige. Und man muss nicht viel lesen, sondern das kann auch nur ein Abschnitt oder eine Seite sein. Und dann legt man das beiseite und denkt darüber nach. Und dann meditiert man damit. Also dazu kommen wir aber im Laufe dieses Kurses dann noch. Damit fangen wir jetzt nicht als erstes an, sondern wir gehen da schrittweise rein. Zunächst einmal geht es überhaupt tatsächlich darum, insgesamt den Geist mehr so zur Ruhe zu bringen, dass er sich auch auf Stille einlassen kann. Stille ist ja wirklich etwas, was wir immer übersehen. Man muss immer irgendwas tun, immer irgendwas machen. Aber wenn wir wirklich uns konzentrieren und jeden Atemzug loslassen und uns einlassen auf Stille, dann werden wir merken, wie eigentlich so diese ganze Welt, die sich so aufgebläht hatte in unserem Geist und um uns herum, wie die sich einfach so zusammensinkt. Und plötzlich ist alles von Stille durchdrungen. Oder es ist einfach, es beruhigt sich einfach alles. Und das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang. Dann können wir wirklich tiefer schauen, wenn dieses ganze Geplapper aufhört. So. Vielleicht ist noch ein Aspekt, der jetzt in den nächsten Tagen ist hilfreich. In einem Unterschied zwischen Shamatha und Vipassana-Meditation, also ruhiges Verweilen und Achtsamkeit und so weiter. Wenn wir ruhiges Verweilen üben, dann haben wir nicht die gleiche Neugier und so diesen Drang, alles zu untersuchen, wie beim Vipassana. Sondern wenn wir ruhiges Verweilen üben, dann konzentrieren wir uns einfach nur. Und das in sich selber wird zu freudvollen Zuständen führen. Aber wenn ein Gedanke kommt oder wenn irgendwie ein anderer Impuls kommt, dann gehen wir dem nicht groß nach. Ja, dann ziehen wir da, lenken wir da auch nicht unsere Aufmerksamkeit hin. Also das ist so bezeichnend für Shamatha-Praxis, dass wir die Neugier uns zügeln mit der Neugier. Sondern Neugier ist immer so etwas, was uns schön ablenkt von allem anderen. Ja. Und insofern ist also die Konzentration, die wir üben können im Geist, auch ein enorm hilfreiches Mittel für jegliche Form von Schwierigkeiten und Ablenkungen. Wir verfolgen die einfach nicht weiter. Und, sondern kommen immer wieder zurück zum Atem oder zum anderen Objekt unserer Konzentration. Später dann, wenn wir Vipassana üben, dann sind wir sehr neugierig. Aber diese Neugier, die gehört eben dahin und nicht zur Konzentrationspraxis. Unsere Motivation in dieser ganzen Praxis sollte wirklich sein, den Dharma tiefer zu verstehen. Wirklich sein, sich von Leid zu befreien. Letztendlich auch, um sich selbst und anderen zu helfen. Ja, also das ist die Motivation dahinter. Wirklich den Dharma besser zu verstehen. Also man kann diese ganze buddhistische Meditation eigentlich nicht wirklich nutzen und anwenden, um dann aber nichts weiter mit Dharma zu tun haben zu wollen. Sozusagen Buddhismus ohne Buddhismus. Das funktioniert nicht so richtig. So, sondern es ist wirklich, die Einladung ist da, sich tiefer wirklich auf diese Weisheitslehren einzulassen, indem man über sie liest und über sie hört, sich damit auseinandersetzt und merkt, wie wohltuend sie sind und wie hilfreich sie tatsächlich sind. Und dann haben wir wirklich wenn wir den Geist so aus seinen Gewohnheiten raushelfen, wenn wir die verlassen, anders schauen können, auch zum Beispiel mehr lernen, eine Vogelperspektive einzunehmen oder überhaupt andere Perspektiven, haben wir durchaus Chancen, genauso wie Siddhartha, etwas zu entdecken, was frei ist von Vergänglichkeit, frei ist von Leid, frei ist von Ich-Illusion. Das ist etwas in unserem Geist, was wir da entdecken können und was im Grunde genommen immer da ist. Es ist nicht so, dass man, also im Dharma wird nicht gesagt, wenn du genügend meditiert hast, 20, 30, 50 Jahre, so, dann kriegst du am Ende die Trophäe der Erleuchtung. Also, sondern es ist eher so, dass man alle Hindernisse lernt, beiseite zu legen, die uns davon abhalten, das zu sehen, was die ganze Zeit da ist. Insofern brauchen wir weder ehrgeizig zu sein, etwas zu bekommen, noch brauchen wir Angst zu haben, irgendwas zu verlieren. Sondern es geht nur darum, also den Geist so still und fokussiert werden zu lassen und so zu öffnen für anderes, was noch da ist, für diese große Stille auch, die dann zu entdecken ist, dieses stille Gewahrsein selbst, dass wir, ja, dass wir ganz neue Zugänge kriegen zu dem, wie wir leben, wer wir sind. Was vielleicht Erwachen bedeutet, was vielleicht Siddhartha tatsächlich gesehen hat. Man nennt diese Ebene im Geist auch das Unkonditionierte, das Ungeborene, das Todlose wird es manchmal genannt. Das, was komplett frei ist. Diese merkwürdigen Begriffe kommen daher, dass man sich unglaublich schwer tut, Worte für etwas zu finden, was jenseits von Worten ist. Das ist immer wieder so ein bisschen komischer Augenblick, diese Worte zu vermitteln. Aber vielleicht nehmt ihr sie im Moment einfach so hin. So, und dieses nochmal vielleicht zur Konzentrationspraxis selber. Konzentration üben wir also häufig mit dem Atem. Und wenn ihr bei mir schon zum Meditieren wart, dann kennt ihr zum Beispiel die Übung auch mit dem Zählen. Da habe ich euch eingeladen, mit jeder Ausatmung zu zählen, von 10 bis 1 rückwärts. Häufig wird das ja andersrum erklärt, man soll von 1 bis 10 zählen. Ich finde, dass man, wenn man von 10 bis 1 zählt, und zwar mit jeder Ausatmung, dann ist das mehr so, als ob man langsam landet auf seinem Sitz. Und dann am Ende, nach 1, kommt einfach nichts mehr. Da ist nur noch Stille. Und das ist, auf die können wir uns einlassen. Wir brauchen manchmal ein bisschen Vertrauen, dass das funktioniert. Vertrauen, dass ich das aushalten kann, wenn es wirklich still wird. Und ich das nicht nochmal anheize, dass doch jetzt mal ein interessanter Gedanke kommen könnte, so, sondern einfach nur mich auf die Stille einlasse. Und das werden wir nach der Pause auch üben, wie das ist, wenn wir wirklich den Geist so zur Ruhe kommen lassen, still werden lassen. Wir können auch andere Methoden anwenden. Zum Beispiel geht es auch, dass man zum Beispiel kann man auch ein Bild haben. Das wollte ich euch nicht zeigen, sondern dieses Bild. Das seht ihr. Hier ist eine Nonne, die meditiert. Und wenn wir zum Beispiel ein Bild wie dieses haben, können wir das an unserem Meditationsplatz irgendwo aufstellen oder ein Bild von einem Buddha. Irgendetwas, was unser Vertrauen und unsere Meditation unterstützt und stärkt und wir so ein intuitives Gefühl dafür bekommen, auf was wir uns eigentlich einlassen wollen, wenn wir meditieren. Dass wir uns auf Stille einlassen wollen, auf Ruhe, auf eine wohlwollende Konzentration. Für mich symbolisiert dieses Bild sehr stark. Vielleicht habt ihr ähnliche Bilder. Ich kann euch auch nochmal das andere Bild hier zeigen. Das ist ein Bild aus Thailand. Hier eine sehr große Buddha-Statue von hinten. Man hat so eine durch diesen Nebel sozusagen eine Ahnung davon, wie groß der Buddha tatsächlich ist. Und wir haben den Buddha hier, wir haben einen Mönch hier, also einen ordinierten Praktizierenden. Und wir haben einen Laienpraktizierenden hier, der vor dem Mönch kniet. Das ist eine ganz typische Geste von Verehrung, Verneigung. Der hat ihm offensichtlich was gegeben oder einfach so verneigt er sich vor dem Mönch. Und auch das ist eine, kann man symbolisch sehen, als eine eigene Erinnerung an Hingabe, an wirklich sich einlassen auf die Praxis, wirklich auch Vertrauen haben in diese Praxis. Es geht weder um den Mönch als Person noch um diese Buddha-Statue als Buddha-Statue, sondern es geht um das, wofür sie stehen, was sie symbolisieren. Also etwas Größeres, was wir alle in unserem Geist selber tragen. Ja. Und das kann uns helfen, wenn wir einen sehr unkonzentrierten Geist noch haben und vielleicht noch voll beschäftigt sind mit unserer Steuererklärung oder sowas, wenn wir uns hinsetzen zu meditieren, uns zu erinnern, um was es eigentlich geht. Warum setze ich mich hier eigentlich gerade hin? Setze ich, also, und dieses sich erinnern, das Konzentrieren, sich wieder andocken an etwas, was größer ist, etwas, was mein Herz füllt, etwas, was meine Liebe stärkt. Und all das tut Dharma-Praxis ja. Das ist das, was wieder den Zugang uns öffnet für die eigentliche Praxis. Okay. So. Gut, vielleicht ist das im Moment erst einmal genug.